So Leute, nach der Länderspielpause sind wir zurück mit Folge 20 von HSV.
Meine Frau!
Ich bin da richtig Bock, Jungs. Ich habe euch vermisst, auch wenn wir uns in der Zwischenzeit viermal oder fünfmal gesehen haben. Aber in dieser Konstellation habe ich euch vermisst. Endlich wieder über den HSV reden, trotz Niederlage 0-2 auf Schalke. Wir diskutieren alles in Ruhe mit Kai.
Moin.
Und Gatto.
Moin, moin.
Ich bin Stübi. Bones ist im Urlaub, meldet sich später nochmal per WhatsApp-Sprachnachricht zurück. Und das Spiel auf Schalke ist eigentlich perfekt zusammengefasst worden von Dennis Diekmeier.
Ich glaube, machen wir den Anschlusstreffer, geht das Spiel anders aus.
Ja. Sehr, sehr weise Worte.
In Stein gemeißelt, diese Aussage. Und fasst das alles perfekt zusammen. Wir wissen aber, wie es gemeint war. Gato, du hast das Ding nicht gesehen. Kai, wir dafür zusammen. Ich bin mal gespannt auf dein abschließendes Statement. Wir haben schon ein bisschen diskutiert, aber das war nicht die schlechteste Leistung des HSV in diesem Jahr.
Absolut. Aber ich glaube, dass es wie so oft in dieser Saison einfach daran gehakt hat, dass wenn das Spiel mal nicht ganz so nach Plan läuft, dass man dann auch relativ hilflos dasteht. Und ja, das fand ich schade. Ich gebe da auch Hand, muss ich ganz ehrlich sagen, allein auf die Schuld.
Leute haben.
Also ganz
scharf
ehrlich.
Geschossen hier.
Ja, was will er noch, was will er mehr? Also Elfmeter, naja, nicht gemacht.
Du meinst die Großchance?
Ja, na klar. Also
ja. Müssen wir auch später nochmal drüber in Ruhe reden. Kai, du nimmst hier schon 6 Schritte zu viel auf einmal. Hier ist erstmal die Einschätzung vom Trainer, von Markus Gisdol.
Ist ja schon in der ersten Halbzeit so gewesen, dass Schalke eigentlich nichts hatte, außer den Elfmeter. Und wir da auch schon auf Augenhöhe waren. Und du musst so ein Spiel zu dem Zeitpunkt einfach auch 0-0 halten. Dann bist du nicht darauf angewiesen, dass du Tore machst. Aber natürlich solche Großchancen, die musst du dann reinmachen. Die kannst du dann auch nicht immer erklären, warum dann der Ball an Außenpfosten geht und nicht reingeht. Hängt natürlich auch ein bisschen mit Selbstvertrauen zusammen. Aber immer dann davon zu reden, dass wir ein gutes Auswärtsspiel machen oder mit so einem guten Gegner dann auf Augenhöhe spielen, bringt uns dann nichts.
Nee, das nervt jetzt auch, das will man noch nicht mehr hören. Stimmt zwar, aber wie du schon gesagt hast, Kai, so ein Ding muss man dann 0-0 in der Halbzeit halten und dann wird eine Heimmannschaft im Zweifel ja auch gerade auf Schalke irgendwann nervös und dann kann man nochmal zuschlagen.
Ja, genau. Und wenn man es mal auch langfristig betrachtet über eine ganze Saison, wenn man dann immer davon ausgeht, dass man vorne gerade so die 1-2 Chancen dann nutzt und hinten nie einen kassiert, das ist langfristig kein Erfolgsrezept, ne? Also da kann man die Uhr nachstellen, bis es dann wieder bergab geht.
Und genau andersrum haben wir ja in der Rückrunde sehr viele Spiele gewonnen. Also es hat ja auch System, solche Spiele knapp zu gewinnen. Gato, du hast jetzt die Zusammenfassung gerade noch bei Sky Go dir reingezogen auf meinem Handy. Wie ist da dein Eindruck jetzt?
Lichtblicke jetzt nur aufgrund der Highlights, fand ich absolut Fiete Arp, der 2-3 echt gute, super Aktionen hatte, wie den Ball einmal durchsteckt und wie er sich einmal irgendwie 360 Grad dreht und dann noch irgendwie zum Abschluss kommt, sich sogar vielleicht eventuell hätte fallen lassen können, aber Hut ab, dass er es nicht macht. Ansonsten ist auch in Gisdols Position, was soll man sagen, ne? Also kannst du sagen, dass die Leute halt mal treffen müssen. Hast eigentlich deinen Job gemacht als Trainer, die Mannschaft auch so, irgendwie wahrscheinlich Matchplan umgesetzt, aber dann, das Tor nicht getroffen, Elfmeter kassiert, das ist dann ärgerlich.
Ich erinnere mich auch noch, Kai, du hast in dem Moment gesagt, glaube ich, als der Elfmeter von Jung dann verursacht wurde, so sinngemäß, da kannst du als Trainer dann auch nichts mehr machen, ne? Du kannst die Jungs einstellen und so, aber wenn du so eine Aktion dann hast, was willst
genau
du machen?
Also da ist dann jede Taktik über den Haufen geworfen und da muss ich auch Gisdol echt mal ein Lob aussprechen. Ihr wisst, ich bin ein scharfer Kritiker von ihm, aber ja. Ich finde, sein Plan ging auf, da hat man gesehen, dass HSV gut eingestellt war und vor allen Dingen ganz großes Lob, dass er da Fiete Arp auch über 90 Minuten durchspielen lässt. Ich glaube, das bringt auch auf lange Sicht wirklich noch, wird noch Früchte tragen.
Ja, dann lass uns doch mal, wenn wir in die Einzelkritik so ein bisschen zumindest gehen, mal mit Arp anfangen, auf jeden Fall einer der Gewinner des Spiels, da hast du das Gefühl, wenn er den Ball bekommt, annimmt, dass auch was Überraschendes passiert, ne?
Ja, absolut. Er hat einen Plan, wenn er den Ball annimmt, wie er ihn behauptet, auf engstem Raum und da noch zum Torabschluss kam, auch in der ersten Halbzeit. Wenn man sich mal vorstellt, ist nicht böse gemeint, aber Bobby Wood hat sich da öfter mal alleine vorne schwerer getan und er kam immer entgegen zum Ball, hat sich reingeworfen in die Zweikämpfe. Für mich einfach ein Mann, wo man erkennt, dass der auch gar nicht mehr so schüchtern ist und gar nicht mehr irgendwie aufgebaut werden muss, sondern dass der von ganz alleine irgendwie die Verantwortung versucht in die Hand zu nehmen und da nicht gepusht werden muss.
Übrigens auch eine Sache, die ich gelesen habe bei Rautenperle, der ehemalige Mats Abblock, dass er auch im Training viel selbstbewusster auftritt, dass er die Kollegen anfeuert und da so eine Verantwortung oder Verantwortungsrolle übernimmt, was ja derbe geil ist. Ich glaube ja, Gato, ich weiß nicht, wie du es siehst, Wood und Arp wäre auch eine geile Zweiersturm-Kombi. Ich weiß nicht, wie kompliziert das ist, so ein System jetzt wieder umzustellen, aber wir haben jetzt gerade auch schon so ein bisschen über Hand gesprochen, vielleicht auch mal Hand dahinter rauslassen und dafür mit zwei Spitzen.
Es sind auf jeden Fall nicht zwei Spitzen, die nur vorne stehen und die man mit Flanken füttern muss. Ja. Also die können ja beide auch spielerisch was. Und gerade Wood, der auch sehr, sehr körperlich agil und stabil ist, kann auch sehr, sehr gut auf die Außen gehen und sich auch mal ein bisschen fallen lassen, ist spielerisch super. Arp würde ich momentan noch vielleicht eher einen Tick weiter vorne sehen. Aber auch der legt ja gut auf. Also das kann man definitiv machen. Muss man schauen, wie die beiden so in der Defensive sind. Dann haben sie ja sicherlich auch irgendwie ein bisschen mehr Verantwortung zurückzuarbeiten, wenn da zwei Spitzen sind und das Mittelfeld hinten dann halt nicht mehr so stark besetzt ist. Aber ist auf jeden Fall eine Option, ne? Und kann man mal gerade gegen schwächere Gegner vielleicht mal überdenken.
Hoffenheim jetzt kein schwächerer Gegner, aber immer ein Heimspiel, wo man ja vielleicht auch so ein bisschen Verantwortung fürs Spiel trägt, könnte man überlegen, ne?
Könnte man überlegen, allerdings natürlich ein offener Schlagabtausch gegen Hoffenheim, sich darauf einzulassen. Das lieben die, würde ich sagen. Und wenn es da hin und her geht, ist eigentlich genau deren Spiel. Wenn man gut drauf ist im eigenen Stadion, kann das klappen. Und besonders auch mit dem Hintergrund, dass Hoffenheim jetzt Euroleague hat oder dann hatte sozusagen und die vielleicht nicht mehr so die Megakräfte haben, kann das klappen, aber gegen Hoffenheim würde ich sagen, echt schwierig, weil die mögen das, würde ich mal so vom Prinzip her sagen.
Und ich bin auch nicht so ein krasser Handgegner wie Kai, aber sehe das so 50-50, man könnte ihn eventuell mal rauslassen. Wer aber aus meiner Sicht unbedingt rausgehört, und das war wirklich eine Minusleistung, ist Sakai. Guter Typ wohl auch, nicht umsonst wird man ja Captain, obwohl er in dem Spiel auch kein Captain mehr war. Ne? Hand hatte die Binde um. Sakai wird jetzt auch wieder stückweise so ein bisschen entmachtet, weil das nicht mehr tragbar ist aus meiner Sicht, was der mit dem Ball macht. Also Passspiel komplett unsicher. Du hast ein ganz schlechtes Gefühl, wenn er ihn kriegt, auch als Zuschauer vom Bildschirm. Er dreht sich meistens zum Torwart mit Ball am Fuß, spielt dann einen Hoppelpass in den falschen Fuß des Mitspielers. Das stimmt gar nichts.
Also ich fand, das war gegen Stuttgart schon so ein Schick war zu sehen, in der ersten Halbzeit ja deutlich der schlechteste.
Und hat sich dann noch reingefaltet.
Dann hat er sich reingefaltet, finde ich. Also wirklich fighten, also läuft, aber macht ganz gute Laufwege und das ist ja als Sechser ja auch irgendwie ein Stück weit wichtig, ne? Da weiß man nicht, wie wichtig das im Endeffekt wirklich ist. Aber wenn das jetzt sich fortgesetzt hat, ich habe wie gesagt das ganze Spiel nicht gesehen und die Unsicherheit, dann magst du auch als Verteidiger dann den kurzen Ball in die Bedrängnis gar nicht erst anspielen. Die Lösung fällt schon mal weg, dann musst du über außen spielen, dann bist du halt einfach nicht mehr so frei und umso bedauernswerter, dass dein großer Star Stevie Ekdal.
Na, es ist ja kein Spaß. Wenn Ekdal nicht spielt, holen wir im Schnitt 1,4 Punkte weniger oder so.
Da habe ich, als wir bei dem OMR-Podcast-Treffen waren in der Elfi, da war ja auch Helmpeter da und da hatten wir mit ihm so ein bisschen Backstage geredet und da meinte er, Ekdal, nee, weg. Und ich so, ja, was, der ist auch nicht ganz gut. Aber meinte, ist halt ein, also hat er nicht ganz unrecht, ist halt einfach echt ein Invalide, ne? Und ein Rentner. Und er meinte, der ist halt immer verletzt. Und sowas kannst du halt natürlich auch nicht gebrauchen.
Ne? Er hat jetzt in 2 Jahren quasi ein ganzes Jahr verpasst an Verletzungen.
Ja, das also ist schon mal richtig.
34 beschissen. Spiele. Ja. Ist super beschissen, aber es ist eben auch ein Fakt, wenn er spielt, holt der HSV 1,4 Punkte mehr im Schnitt als ohne ihn. Also da ist irgendwas
dran. Läuft sein Vertrag eigentlich aus im Sommer? Weiß ich gar nicht. Was ist hier?
Details habe ich da jetzt auch nicht.
Bones, wo bist du?
Statistik Bones in Neuseeland. Nächste Woche ist er wieder mit am Start. Aber gefühlt ist es jetzt auch keiner, der einem so aus der Hand gerissen wird, obwohl ich gehört hatte, dass aus Italien irgendwie Interesse bestanden hat.
Aber guck, wenn er eine gute WM spielt zum Beispiel wieder?
Ja, ich meine, Schweden setzt sich auch gegen Italien durch. Aber Ekdal, lassen wir jetzt weg, hat nicht gespielt. Sakai war ein mega Schwachpunkt, hat wirklich genervt, muss man sagen, als Zuschauer. Und Kai, du hast es auch gesagt, ich erinnere mich noch, du hast gesagt, er hat die richtigen Ideen und weiß genau, was er machen müsste, aber die Qualität reicht einfach nicht aus, um das umzusetzen.
Ja, absolut. Und man muss auch sagen, das ist so ein hausgemachtes Problem. Also ich erinnere mich noch, der letzte Saison war er noch ein bisschen befreiter, da musste er sich nicht um die Mannschaft kümmern, nur um sein Spiel. Dann wird er zum Kapitän gemacht, dann muss er sich auf einmal mit anderen Dingen beschäftigen, außer seinem eigenen Spiel, da ist er schon leicht überfordert. Ich meine, ist auch nur ein Mensch, hab nichts gegen ihn, aber dann spielt er mal links hinten, mal auf der 6, dann wird er hin und her geschoben. Ich meine auch erkannt zu haben, dass der Gegner sozusagen ihm auch bewusst das Spiel machen lassen hat.
Schalke hat das auch definitiv gemacht.
Hat ihm das überlassen, weil sie wussten, das ist ein Schwachpunkt. Dann machen sie auch noch on top gleichzeitig Druck auf ihn, weil sie dann manchmal, also immer abwechselnd, mal haben sie das Spiel machen lassen, mal haben sie Druck auf ihn gemacht und Sakai in der Bedrängnis, man hat es ja jetzt wirklich häufig schon gesehen, spielt dann wirklich echt oft die Fehlpässe, katastrophale Fehlpassquote.
Ja.
Und ja,
das hat dann auch in der zweiten Halbzeit irgendwann so ein bisschen den Schwung gekillt und dann in der Folge kam dann auch das 2-0, weil der HSV war ja wirklich dran, hat die Chance von Hand von Diekmeyer noch davor und dann ist es aber so ein bisschen verpufft, weil einfach zu viele Ballverluste da im Spielaufbau genau gekommen sind.
Und alte Weisheit auch, ne? Es fallen immer mehr Tore aus riskanten, also aus Fehlpässen, mehr Tore als aus dem ruhigen Spielaufbau, ne? Also wenn die Mannschaften ja, solide hinten stehen, dann ist es natürlich nicht so schlimm, wenn du mal einen Ballverlust hast, aber wenn du so einen Sakai hast, der gerade alles nach vorne schickt und einen langen Ball spielen will und dann den Ball verliert, dann hast du gleich so eine riesen Konteraktion, die meistens dann viel gefährlicher ist als so ein normaler Spielaufbau.
Heute auch auf Instagram mal so ein bisschen gefragt, falls ihr uns da noch nicht folgt, HSV, meine Frau, wir sind auch bei Instagram vertreten, da war auch der Tenor Sakai eher raus, ich würde sagen so 80-20, mal ein Spiel gegen Hoffenheim mal raus und da wurde ganz klar Wallacy gefordert, der jetzt verletzt war, kurzfristig noch vor dem Spiel gegen Schalke. Es war jetzt keine Trainerentscheidung, sonst hätte er vielleicht auch gespielt. Aber im Moment Sakai für ihn aus unserer Sicht, also total, schüttelt auch den Kopf.
Also ich finde Wallace finde ich super. Über Van Drongelen kann man tatsächlich auch mal nachdenken, weil ja, der stimmt, hat am Anfang halt diese Siegesserie von zwei Spielen, kann man schon von Serie sprechen, ne? Und hat da mitgemacht und ist halt sogar gar nicht bei den ganzen Niederlagen dabei, ist vom Kopf halt vielleicht ein bisschen frischer und hat noch irgendwie so das Gewinnen irgendwie im Hinterkopf und mit dem war ja mal auch irgendwie erfolgreich.
Van Drongelen, auch wenn ihr mal drauf achtet, die Ersatzspieler, wenn sie sich warm machen, Van Drongelen jetzt aus meiner Sicht auch unverständlicherweise immer bei den Ersatzspielern nicht auf dem Platz, immer der Erste, der anfeuert, der den Ball zurückwirft, der beim Schiri protestiert, wenn irgendwas passiert. Also der ist richtig mit dem Herzen dabei. Geiler Macker.
Für Soccer, einfach für Santos rein. Der eigentlich dagegen, man muss sagen, gegen Stuttgart hat er gut gespielt. Santos, gegen, überraschend so.
Also gegen Schalke, also Ballverlust vom 0-2, aber auch, das war auch nicht so schlecht.
Ja, das war Santos 502. Oh Mann, ey, das war
ja
gut.
Das war auch blind, ja.
Ja, oder einer aus dem Nachwuchsteam wieder, ne? Also hat ja bisher immer funktioniert. ich sag immer mehr aus dem Nachwuchsteam.
Ja, der HSV 2, quasi die U21, geht auch als Herbstmeister. Das steht jetzt schon fest in die Winterpause. Stark, was da abgeht, aber hilft uns jetzt in der ersten nicht so richtig weiter. Ito, bisher haben wir ihn auch über den Kiel gelobt, dieses Mal ein bisschen negativ aufgefallen mit ein paar unnötigen Ballverlusten, muss man sagen. Und dann auch einer frühen gelben Karte, war das so ein bisschen Lehrgeld, Kai?
Ja, ich finde, man kann ihm keinen Vorwurf machen,
fünf,
dass er da...
Eine 5 im Kicker.
Ja, weil beim Kicker arbeiten mittlerweile, glaube ich, auch nur noch Rentner, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die keine Ahnung mehr haben vom modernen Fußball. Also lieber Kicker, bitte nochmal die Note überdenken, ihr Schwachmaten. Nein, ich glaube, Ito hat ein bisschen Lehrgeld gezahlt, klar, aber man kann dem Jungen auch nicht vorwerfen, dass er irgendwie nicht, dass er da übermotiviert ist. Er hat sich da erstürzt in Zweikämpfe, das ist schon auffällig. Finde ich auch eine Sache, die ein Trainer klar ansprechen kann. Dieses Torero, man soll ja immer so lange wie möglich im Zweikampf bleiben, damit der Gegner wenigstens noch den Druck am Ball spürt.
Ja, das er rennt quasi, auch wenn er versucht zu pressen, rennt er vorbei.
Torero-mäßig, genau. Sich blöd, genau. Ja, und manchmal rennt er auch gegen einen und prallt einfach ab, weil er jetzt ja auch nicht der Stärkste ist. Ja. Und das ist nicht gut, aber er sucht wie immer das 1 gegen 1, hat auch wieder überall gewirbelt. Ich glaube, in den ersten 5 Minuten war er in jeder Ecke des Platzes. Mhm. Jetzt wundert es mich nicht, dass er immer nach 60 Minuten raus muss. Aber ja, er schützt ihn dann mit der
roten Karte. Sehr, sehr gut, dass er den, dass er auch, wenn es dumm aussieht, in der 35 Minuten auswechselt. Weil ansonsten gelb-rot wäre völlig.
Nächste Aktion, schau. Schiri hat auch schon angezeigt, nächste Aktion wäre raus gewesen. Und von daher war das okay. Trotzdem, was du gerade sagst mit diesem Torero, das fällt richtig auf, in letzter Zeit vor allem, dass das Pressing im HSV irgendwie gut aussieht, aber überhaupt nicht effektiv ist, weil die eben nicht den Gegner stellen, sondern sich extrem leicht aus...
Die ist alles oder nichts.
Balancieren lassen, genau. Und gegen technisch gute Mannschaften, die dann auch in der Abwehr so ein bisschen Leute haben, die was am Ball können, ist das Gift. Die haben den ruhigsten Spielaufbau der Welt und so nervt es. Also, lieber Markus Kiesdol, hier nochmal ein bisschen nachjustieren. Positive Erscheinung, Luca Waldschmidt ist dann reingekommen für Ito, hat es gut gemacht, ne? Zieht früh 2 gelbe Karten für Schalke, durch gute Aktion im Mittelfeld, hinten raus ein bisschen Konzentration vielleicht verloren, aber empfiehlt sich im Moment.
Absolut, und du wechselst ja jemanden ein, damit er irgendwie frischen Wind reinbringt und Auftrag erfüllt, würde ich ganz klar sagen. Luca hat, freut mich auch für ihn, der nächste Junge, der da sozusagen zeigt, wie heiß er auf die ganze Geschichte ist und ist allgemein irgendwie im Moment so ein Zeichen, finde ich, von den jungen Spielern, absolut positiv, frischer Wind. Ich finde die, deswegen fand ich es auch genau richtig, dass er mit Ito und Arp in der Startelf gespielt hat. Die sind so, haben für mich im Moment ehrlich gesagt alle ganz klar die Nase vorn vor den Leuten, die da etwas etablierter eigentlich sind.
Es ist Zeit an dieser Stelle für heiß wilde These. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor 2 Wochen haben wir diese Rubrik eingeführt. Und die heutige These, bitte erzähl sie nochmal, Gato, bezieht sich auf Papadopoulos. Ja.
Für mich Papadopoulos weltweit bestes Gretchen-Timing, was es auf der Welt gibt. Damit wirst du leider nicht der, oft ist es die Grätsche an der Seitenlinie ins Stadion rein, aber wirklich unglaublich, was für ein Timing er da oft hat.
Ja, pass auf, gebe ich dir direktes Gegenbeispiel, nämlich gegen Stuttgart, wo fast das 0-1 fällt in der irgendwie 12. Minute. Papadopoulos läuft neben dem Stürmer von Stuttgart, Ginczek, wie ein Rentner hinterher, setzt sind zur Grätsche an, verfehlt die völlig, kassiert fast ohne rote Karte. Ginczek läuft noch rein aufs Tor zu und zum Glück hält Martina das Ding, aber das war wirklich ein absolutes Minus-Timing.
Ja, habe ich nicht im Kopf. Ich finde nur wirklich auffällig, wie selten er sozusagen mit seiner Grätsche dann komplett vorbeirutscht, muss ich sagen.
Es war gegen Schalke dann wirklich witzig. Kai hat es irgendwann gesagt. Und dann innerhalb von 20 Minuten 4 Grätschen von Papadopoulos, der auch viel zu oft grätscht, muss man sagen. Ja. Und eine Szene, die dann in der Zeitlupe auch ein klares Foul war.
Absolut, ja. Da wurde es dann auch leider widerlegt, aber grundsätzlich mache ich mir eigentlich bei Papadopoulos, wenn er grätscht, am wenigsten Sorgen. Also da gibt es andere, so einen Jungen,
ja,
da mache ich mir dann mehr Sorgen.
Kais wilde These, hat wieder Spaß gemacht. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz 2 Sorgenfälle ansprechen. Einmal Holtby, Gato, dein Statement, was ist da los im Moment?
Ja, schwierig, also schwierig, da finde ich, wenn man nicht ganz intern drin ist, schwierig, also so wie ich das sehe, von außen, da ist halt momentan einfach nicht richtig in Form, wollte ja sogar noch in der U21 spielen, durfte er dann nicht, weil Gisto ja gesagt hat, wir bilden von unten nach oben aus, sprich, wenn er spielt, nimmt er einem Talent an Platz weg. Und jetzt wurde er halt auch nicht im Kader berücksichtigt für den gerade wieder genesenen Salihovic. Ja, also es ist eigentlich ein klares Zeichen, dass man nicht mehr auf ihn baut. Zumindest aktuell nicht. Ich finde es...
Schreibt und kommentiert auch im Moment attraktive Frauen bei Instagram.
Ja, also klar, es ist wieder Single.
Offensiv, merkt man auch. Fokus ist wieder, nicht ganz auf dem Fußballplatz.
Ja, glaube ich auch. Also ich meine, es ist ja, hat ja auch irgendwie Bild oder irgendwas geschrieben, dass er wieder Single ist. Und klar, da hat man vielleicht mal auch 1-2 andere Dinge im Kopf. Darf man jetzt ihm auch nicht übel sein. Aber
könnte eventuell wirklich damit zusammenhängen, ne?
Ja, aber eigentlich ist er ja Musterprofi, ne? Topfit, irgendwie rennt und ackert immer über den Platz. Das ist so sein Ding.
Deswegen Gisdol hat ihn ja auch schon mal nicht zum ersten Mal degradiert, ne? Also er hat ihn schon mal degradiert gehabt. Und das ist auch typisch Gisdol, schon in Hoffenheim in Trainingsgruppe 2. Ich finde, das ist so ein bisschen seine Handschrift, dass er dann auch konsequent, gar nicht negativ gemeint, konsequenter eine Linie fährt. Und bei Holtby ist er jetzt halt gerade unzufrieden, so wie beim nächsten Fall hier Pollersbeck. Und dann gibt es auch immer krasse Quittungen für die Spieler.
Aber die Frage ist auch, wo sollte Holtby jetzt irgendwie dann spielen? Ne? Also ist schon hinter Wallace, also wenn er jetzt schon irgendwie ehrlich ist momentan.
Ich hätte lieber auf Schalke, also nicht nur mit dem sozusagen, dass ich jetzt das Spiel gesehen habe, sondern auch vorher hätte ich lieber Holtby statt Sakai da gehabt.
Ja, und Sakai auf jeden Fall, ja, davor auf jeden Fall. Aber wenn man dann sagt, Wallace ist vor ihm, Ekdal ist vor ihm, ist schon
Es ist unerklärlich, ne? Ich finde Holtby so von den Anlagen, müsste eigentlich einer der besten Mittelfeldspieler beim HSV sein, aber bringt es eben nicht auf die Platte, läuft so ineffektiv, rennt die ganze Zeit wild rum. Im Moment schwierige Situation für Holtby.
Ein bisschen der Arme auch, ne, muss man sagen. Aber
ja,
gut.
Ja, und man ist muss so. Und man muss sagen, ich weiß nicht, finde ich total interessant, ob das nicht vielleicht auch, spielt da vielleicht auch die Vereinsführung eine Rolle, ein bisschen Vereinspolitik kann es ja auch sein. Der Holtby ist einer der bestverdiensten Spieler im Kader. Wenn man da klar signalisieren will, dass er bitte den Vertrag jetzt gegen Jahresende sozusagen auflösen soll, dann kann das auch ein Zeichen sein, ne? Ihm das so klar zu signalisieren.
Ich sehe ihn schon bei Augsburg brillieren, ne? Aber ist egal. Müssen wir jetzt so hinnehmen, wie die Situation ist. Gisdol und Holtby, das wird wohl kein richtiges Match mehr. Genauso wie Pollersbeck und Gisdol. Auch da ist der Graben mittlerweile extrem tief, ne?
Da würde ich auch gerne mal so ein bisschen die komplette Wahrheit wissen. Es scheint ja so zu sein, dass er, wie wir auch letztes Mal schon gesagt haben, irgendwie aus Kaiserslautern gekommen ist, jetzt die große weite Welt in Hamburg entdeckt, frisch gebackener Europameister, die Frauen liegen ihm zu Füßen, die Großstadt erkunden und dann kommt irgendwann Fußball. Und da wird sich halt gewünscht, dass er mal so ein bisschen mehr Druck macht auf Martenia und hat das jetzt gegipfelt, dass er auf einmal Nummer 3 ist auf der Tribüne ist, finde ich total richtiges Zeichen. Kann man so einem Jungen mal sagen, wenn man ihm das wahrscheinlich schon ein paar Mal im Einzelgespräch gesagt hat, hoffentlich, dass man jetzt mal auch irgendwie konsequent Konsequenzen aufzeigt.
Weißt du, wer nämlich für ihn jetzt Nummer 2 ist? Tom Mickel, den wir auch, als wir nebeneinander saßen gegen Stuttgart, gesehen haben, der immer...
Ne? Da dachte ich dafür schon, das wäre Pollersbeck.
Ja, genau. Aber da haben wir noch gedacht, wie geil, der Ersatztorwart. Tom Mickel rennt bei jedem Tor aufs Spielfeld, herzt den Vorlagengeber. Sowas ist halt richtig geil. Ja. Und dann hat man sich das auch verdient. Und natürlich auch die Leistung hat gestimmt. Gisto hat im Interview gesagt, in der Verletzungspause von Pollersbeck hat er überragend trainiert. Und dann, Zitat, er belohnt Trainingsleistung. Heißt natürlich im Umkehrschluss, Pollersbeck hat auch einfach scheiße trainiert. Aber das kann ja nicht sein. Ich meine, man muss ihn ja nicht mit Samthandschuhen anfassen. U21 Europameister. Wieso kommt da so wenig?
Ja, ich glaube auch. Also für mich wirkt das alles nicht abgesprochen. Da hat jemand 3,5 Millionen bezahlt. Ja, dann würde ich schon mal davon ausgehen, dass der Trainer auf diesen Spieler baut und ihn erstmal als Nummer 1 installiert. Ansonsten macht das für mich keinen Sinn, einen Torwart beim HSV für 3,5 Millionen als zweiten Torwart einzukaufen. So. Dann kommt er hier dann sieht man schon nach dem EM-Gewinn, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, hat er schon da auf Mallorca wilde Sause. Das war vielleicht nicht der optimale Einstand
an den sozialen Medien. Im Podcast haben wir ihn gefeiert, wie sonst was natürlich. Ja,
klar, aber das macht natürlich jetzt keinen guten Eindruck beim Coach als allererste Maßnahme. Und man hat sich ja schon lange angedeutet, dass man da unzufrieden mit ihm war. Und jetzt die dritte Nummer 3 da, ja, lange, lange angekündigt.
Ja, Matenia macht es trotzdem jetzt in der Zwischenzeit natürlich auch ganz gut, hat sich da stabilisiert. Trotzdem muss man ja so ein bisschen auch nach vorne gucken. Wie du schon gesagt hast, Pollersbeck 3,5 Millionen, viel Geld für eine Nummer 3.
Ja, aber Jungs, mal eine Frage an euch. Heutzutage sagt man immer, ein Trainer muss ein guter People-Manager sein. So, das heißt, man kann jetzt nicht erwarten, dass man da 10 Musterknaben, ich meine, nur mit braven Jungs gewinnst du auch nichts, klare Regel. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man da eine komplette Mannschaft artig diszipliniert, top athletisch hingestellt bekommt. Ich meine, irgendwo muss der Trainer dann auch mal an den Stellschrauben drehen und die Mannschaft formen können. Und das ist
hier ihn gelobt jetzt.
Ja, aber das ist bei Pollersbeck. Bei Pollersbeck hat er da irgendwie noch nicht die richtigen Worte gefunden, ihn da zu motivieren.
Ja gut, man hätte natürlich auf jeden Fall am Anfang, wenn man irgendwie ihn besser an die Hand nehmen können und sagen, pass auf, konzentriere dich auf den Fußball, das ist jetzt hier deine Chance und so weiter und so fort. Vielleicht hat man ihn ein bisschen zu lange alleine gelassen und auch irgendwie so gehofft, dass er jung und motiviert ist und davon sich Ausdruck macht. Und das, weiß nicht, jeden muss man anders anfassen. Vielleicht hat man ihn tatsächlich so ein bisschen falsch angefasst, aber das.
Aber er hatte ja die Chance, ne? Er hat ja in den Testspielen, haben sie 50-50 Einsätze gekriegt und da hat Pollersbeck zweimal, erinnert euch noch an das Ding gegen Holstein Kiel zum Beispiel, patzt er zweimal und das ist seine eigene Verantwortung.
Also am Ende des Tages ist eigentlich auf jeden Fall seine eigene Verantwortung, weil wenn er komplett bissig ist und will, dann kriegt er auch die Chance, der klare Nummer 2 sich auf Nummer 1 und vielleicht dachte er, komm, es wird eh nicht gewechselt jetzt im Tor in der Saison und ich kann jetzt mal ein bisschen easy peasy das Ding angehen.
Ich halte Gisto für, also ich glaube in erster Linie kommt es darauf an, um mal auf deine Frage zurückzukommen, dass du als Trainer glaubwürdig bist, was das Fachliche angeht. Das kommt wirklich zuerst und dann muss es natürlich auch menschlich stimmen. Aber andersrum funktioniert es nicht, dass du ein geiler Typ bist, aber so mittelmäßig Ahnung hast von Fußball.
Ja, sich nicht unbedingt so, weil wenn du einen krassen Co-Trainer hast, so das ist so ein bisschen das Kloppo-Extrem, ne? Der ist halt menschlich, wahrscheinlich eine Granate und motivationsmäßig auch, hat vielleicht taktisch jetzt nicht unbedingt so das Riesen-Know-how, aber wenn du halt einen guten Stab hast, einen Co-Trainer, der halt taktisch halt richtig krass gut ist, dann kann es auch sein, dass der das Team Party übernimmt und jeder bringt so seine Stärken ein.
So wie Heinkes und Hermann so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Also und das kann auch, also Hauptsache man erkennt seine Schwächen und merzt sie dann aus mit irgendwie einem guten Co-Trainer, der da seine Stärken hat.
Und wenn ich mir da so Vereine wie Hannover, Augsburg angucke, die in der Tabelle recht weit oben stehen.
Frankfurt,
das ist ja nicht, die haben ja nicht die beste Qualität, sondern da schaffen es die Trainer einfach, das beste Potenzial rauszuholen. Und deswegen sage ich immer Form vor Qualität. Und dementsprechend muss ich sagen,
zum Mal jetzt.
Ja. Deswegen muss ich sagen, ist Gisdol da, hat er auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber auf der anderen Seite macht er es gut und verbraucht sich halt nicht in jeder Traineransage, indem er sagt, heute ist das wichtigste Spiel, morgen ist das wichtigste Spiel und übermorgen ist das allerwichtigste Spiel.
Ja, und da sage ich nämlich bei Form vor Qualität, jetzt ein brandheißer Tipp von mir.
Oh ja.
Wenn ihr schon mal Geld verdienen wolltet, Dennis Tiegmeier in einer absolut atemberaubenden Form und zwar nicht nur defensiv, sondern momentan ja auch offensiv. Und bei Tipico hat er eine Wette installiert, dass wenn, da kann man wetten halt, ob Diekmeyer irgendwie den jetzigen Spieltag trifft, irgendwie ob er bis Weihnachten trifft oder bis zum Saisonende. Und vor dem Spieltag war die Quote bei 10,0, dass wenn Dickmeier, ne? dass er bis Weihnachten trifft. Wahnsinn. Das heißt, jetzt mit Schalke eingerechnet waren es ja 6 Spiele. Da habe ich erstmal direkt 100 Euro drauf gesetzt, weil ich meine, also sorry, momentan taucht er jedes Spiel mindestens 1 bis 2 Mal im Strafraum auf.
Stuttgart hat er den 100%igen.
Ja.
Hier, Schalke auch.
Hier
macht er ihn auch. 100%ig
nicht, aber so einen 70-80%igen. Ja. Und er ist so krass heiß wie Frittenfett in den Testspielen, war auch nur vorne. Der ist völlig gierig nach seinem Tor. Und jetzt, nach dem Spiel, Tipico hat das nämlich auch gesehen, sind keine Amateure, ist die Quote von 10,0 auf 8,0 runtergegangen.
Ja. Weil er so heiß ist.
Ja, er brennt. Ich sage euch, setzt euch Geld drauf. Die Quote ist immer noch viel zu hoch.
Und die gegnerischen Stürmer decken ja auch nicht am eigenen Strafraum. Also da mit Diekmeier rechnet da keiner, der ist da immer schön frei. Ja.
Und gegen wen spielen wir jetzt? Gegen Hoffenheim zu Hause.
Bietet sich an.
Freiburg können gar nichts, sind zu Hause wie gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt. Ich glaube, er trifft auch zu Hause. Auswärts, er gibt sich schon so ein...
Apropos Moment. Hoffenheim, da sind wir auch in meinen Augen Favorit. Zu Hause, jetzt mit dem letzten Heimsieg gegen Stuttgart. Hoffenheim kriegt seitdem Nagelsmann da irgendwie was mit Bayern erzählt hat und Wagner jetzt übrigens dessen Berater Rummeniges Sohn ist, also das Ding ist ja auch wieder
geritzt,
ist fix, läuft da gar nichts mehr. Jetzt noch Europa League, also ganz klar, die Aussichten sind geil.
Jungs, perfekt. Da haben wir in der letzten Minute noch das Ding hier positiv gedreht, den Podcast, und hoffentlich euch jetzt auch angesteckt mit unserer Euphorie. Wir glauben wie immer fest an einen HSV-Heimsieg gegen Hoffenheim. Und der ist auch fällig, vor allem nach diesem scheiß 4-0 von Bremen.
Ja, vor allen Dingen, wie geil wäre es, wenn jetzt der HSV einfach mal die nächsten 3 Spiele gewinnen würde, ne?
Jetzt kommen die machbaren Gegner.
Dann hätte man hätte die gute Laune. Man wäre gut drauf. Und da muss ich auch sagen, da kann ich auch Kühne verstehen. Hätte ich jetzt unendlich viel Kohle, würde ich einfach sagen, mich nervt es ja wirklich einfach, dass der HSV immer verliert und ich muss irgendwas jetzt dazugeben. Hauptsache, die gewinnen wieder und meine Laune geht wieder bergauf. Also, wenn ich irgendwann mal Milliarden habe, dann wird das Stadion irgendwie HSV meine Frau Stadion heißen oder irgendwie sowas.
Also, dann hören wir uns nächsten Montag mit 3 Punkten im Gepäck. Bis dahin, haut rein. Ciao.
Nur der HSV.
Nur der HSV.